Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast heute Herr Dr. Hans-Walter Roth. Hallo, Herr Dr. Roth.
Hallo, Herr Arnold.
Unser Thema heute, das Oldtimer-Museum für Magirus-Fahrzeuge. Und im Hintergrund steht dann der Oldtimer-Verein Magirus Iveco Ulm e.V. Dazu nachher mehr. Zunächst, Herr Dr. Roth, so ein bisschen was zu Ihrer Person. Viele Leute kennen Sie, aber es gibt auch sicher einige, die Sie leider noch nicht kennen.
Nun, das ist ja kein Verlust, mich nicht zu kennen. Oh. Aber ich gebe zu, mein Humor zeigt, wo ich herkomme. Ich bin Mainzer und nehme das Leben nicht ganz so tragisch. Und deswegen bin ich seit 27 Jahren auch im Ulmer Gemeinderat, stellvertretender CDU-Vorsitzender. Und meine Schwerpunkte sind außer Sozialem, denn ich bin ja auch Augenarzt im Hauptberuf, sind meine Schwerpunkte vor allem Kunst, Kultur und hier ganz speziell natürlich auch die Technik.
Jetzt steht in meinem schlauen Spickzettel, also Augenarzt, das haben Sie ja schon gesagt, jetzt stehen aber da so ganz interessante Begriffe, Oberstarzt, das hört sich so ein bisschen nach Bundeswehr an, im Ruhestand, also IR nehme ich mal an, im Ruhestand, und Feuerwehrarzt. Dazu möchte ich jetzt schon noch ein paar Worte hören.
Ja gut, ich bin 1970 nach Ulm gekommen, mit dem Ziel, das Rettungszentrum mit aufzubauen, das Bundeswehrkrankenhaus mit aufzubauen. Ich war der erste offizielle Arzt dort, der auch dann eine Abteilung eröffnete, das war die Augenabteilung. Und deswegen bin ich Oberstarzt, auch lange Jahre davon im humanitären Einsatz dabei gewesen und Feuerwehrarzt als Notarzt bin ich bei der Feuerwehr tätig gewesen, 5 Jahrzehnte insgesamt. Da kommt einiges zusammen und deswegen bin ich auch inzwischen Ehrenfeuerwehrmann der Stadt Ulm. Ein Titel, auf den ich ganz besonders stolz bin.
Ja, es hört sich zumindest ganz gut an. Oberstarzt, das ist also im Rang eines Obersten.
Oberst als Arzt und das ist knapp, also ein Stern mehr, man wäre General.
Genau.
Aber das ist besser, dann als Oberstarzt sind Sie voll im Einsatz und nicht am Schreibtisch. Und Schreibtisch wäre für mich
tödlich. Das kann ich mir vorstellen. Humanitärer Einsatz, haben Sie gerade gesagt.
Ja gut, das ist die Kombination Erdbebengebiete. Wir waren damals mit Ulm zum ersten Mal überhaupt international im Einsatz in Udine. Weiter Erdbebengebiete bis hin zu Feldlazaretten, die ja weltweit verteilt sind, wo ich immer wieder auch in meiner Zeit als Reservist dabei war. Mit an die Front gegangen, um vor allem den jungen Kollegen zu zeigen, wir stehen hinter euch.
Wie sind Sie überhaupt aufs Medizinstudium gekommen? Wollten Sie schon immer Arzt werden?
Es sind viele Zufälle. Die Medizin hat mich schon gereizt. Ich komme aus einer Medizinerfamilie, aber ich habe auch noch Physik studiert. Mich hat die Umwelt interessiert. Dass ich einmal Augenarzt hauptberuflich werde neben Notarzt, das konnte eigentlich keiner so recht wissen. Aber ich sage immer, Herr Arnold, das Leben spielt. Man sollte sich nicht von vornherein festlegen, das will ich, und kriegt dann irgendeine Psychose. Dass es nicht klappt, sind viele Dinge, die werden einfach einem der Weg führt vorgezeigt. Da ist was, man nimmt seine Chancen. Ich wusste auch nie, dass ich mal in Ulm lande. Und muss aber sagen, ich habe keinen Tag in Ulm bereut.
Wie sind Sie in Ulm gelandet?
Ja, eigentlich auch durch die Bundeswehr, beziehungsweise durch die Feuerwehr. Ich war in Mainz, war auch dort schon bei der Feuerwehr. Es wurde eine Ärzte gesucht, die zum ersten Mal in Deutschland als Notärzte an die Front gingen. Und Preußer Hanefeld, ein wichtiger, bekannter Ulmer Name, als auch erster Anästhesist hier.
Hanefeld,
das war eine echte Dynastie damals, hat mich mitgenommen. Und so kam ich nach Ulm. Aber ich gebe zu, als ich zum ersten Mal in Ulm war, von Mainz kommt, ich bin noch nicht mal zur Bewerbung erschienen. Ich habe mich ins Auto gesetzt, wo wieder. Ich war so enttäuscht von dieser Stadt.
Echt?
Ja, aber wie gesagt, 69, 70 sah es auch anders aus.
Das kann ich nur bestätigen.
Der Münsterplatz war eine Blechzone, nicht mal rauchfrei. Die neue Straße war also absolut keine Schönheit. ja. des Rathauses versteckt. Und ich bin stolz, Herr Arnold, in fast 30 Jahren als Stadtrat hier mitgewirkt zu haben. Dass Ulm jetzt doch eine sehr liebevolle Stadt geworden ist.
Also da können Sie wirklich stolz sein, weil ich kenne diese Zeit noch von meiner Gymnasialzeit. Ich habe also 73 Abitur gemacht am Schubert-Gymnasium. Ich weiß noch, wie es da am Münsterplatz ausgesehen hat mit diesem unsäglichen
Parkplatz.
Da war mal auch so eine Art Omnibusbahnhof, Klo unten richtig, drin. Richtig ekliges Zeug. Eine Stadt, die nicht gerade einladen. War. Ja, das muss ich zugeben.
Nein, und ich war von Mainz halt schon anderes gewohnt.
Ja.
Aber ich gebe zu, ich habe mich voll assoziiert inzwischen. Das eigentliche Problem, weil Sie es ja ansprechen, wir haben jetzt keine Parkplätze mehr. Das ist gut, natürlich das ist die andere Seite.
Ja, aber es ist wirklich, also das kann ich so als, bin ich in Ulm geboren, aber immerhin in Herrlingen ist ja nicht so weit. Aber es ist eine wunderschöne Stadt geworden. Also das muss man sagen, da haben die Bürgermeister in der letzten Zeit oder Oberbürgermeister auch die Stadträte, Gemeinderäte, also wie ist eigentlich der offizielle Begriff?
Es ist der Gemeinderat, und das Mitglied ist der Stadtrat.
Ah, so.
Im Gegensatz zu Bayern ist es genau umgekehrt.
Ach so.
Damit kann man es auch nicht unterscheiden zwischen Deutschland und Bayern.
Da sind da die, alles klar. Gut, dann weiß ich, also in Bayern gibt es einen Stadtrat und da sind die Gemeinderäte drin.
So. Genau, richtig.
Also, ja gut, aber das ist interessant zu wissen. Gut, dann zur Feuerwehr, vielleicht, wenn wir da noch so ein paar Worte sagen. Wie sind Sie eigentlich dann zur Feuerwehr gekommen? Übrigens vielleicht noch eine kleine Anmerkung für die Leute, die es ja nicht sehen. Wir haben ja hier keine Webcam. Der Dr. Roth sitzt in einer Feuerwehruniform. Sehen die überall gleich aus oder ist das eine spezielle Ulm?
Nein, die Feuerwehruniform eines Feuerwehrarztes.
Also
Er trägt den goldenen Stern.
Den haben Sie aber jetzt nicht an.
Den habe ich abgelegt, um hier die Freiheit der Rede nicht zu beeinflussen. Ja, okay. Denn heute Abend, und deswegen bin ich in Uniform gekommen, fahre auch nicht mal zurück, ist die offizielle Übergabe einer historischen Feuerwehr an diesen Verein, an den Oldtimer-Verein von Magirus Iveco. Und da ist es natürlich ein Komfort, dass man dann als langjähriger Feuerwehrarzt auch in Uniform auftritt.
Meine Frage, jetzt komme ich zur eigentlichen Frage, wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen? Also das haben Sie, glaube ich, schon in Mainz gemacht.
Das habe ich sogar vor Mainz schon gemacht. Ich war schon bei der Jugendfeuerwehr. Bei uns in der Familie, muss man sagen, einer der Familienmitglieder, mein Großvater, war einer der ersten deutschen Feuerwehrärzte, also Arzt, der die Feuerwehr mitbetreute, mit in den Einsätzen draußen war. Notarzt gab es damals noch nicht. Und wenn dann die Kinder in das kritische Alter der Pubertät kamen, wurde entschieden, entweder Musik, Blockflöte war aber nichts für mich, oder Kunst, irgendwas war auch nichts für mich. Also kamen nur Rotes Kreuz und Feuerwehr in Frage. Als Zwölfjähriger ging das damals schon. Und ich landete, weil die Nachbarschaft ein Haus weiter, die Feuerwehrzentrale war, natürlich bei der Feuerwehr. Ging dann über die Jugendfeuerwehr, für die ich hier gleich ein bisschen Werbung machen darf. Jungs, Mädchen kommt, das ist ein toller Job. Auch Mädchen haben wir hier. Und eine sehr erfolgreiche Jugendfeuerwehr, aus der ja auch der Nachwuchs gestellt wird. Und so habe ich auch meine Karriere gemacht. Ich war dann 1962 sogar deutscher Meister mit meiner Jugendfeuerwehr. Und so blieb das immer nebenbei drin. Und als dann ich zur Bundeswehr ging und nach Ulm kam, wurde gleich gefragt, kannst du bei uns mitmachen? Sag ich, das geht nicht mehr. Aber in dem Moment, wo ich dann als Reservist ausschied am nächsten Tag, war ich dann der Arzt der Ulmer Feuerwehr. Und das eben bis zum 65. Lebensjahr durchgeht.
Aber so ein bisschen ist doch noch, Sie haben jetzt gerade so Kunst und Musik angesprochen, ein bisschen Affinität haben Sie ja schon, Sie haben es ja vorher erwähnt, ich weiß jetzt nicht, war es jetzt gerade hier oder vorher in der Vorbesprechung, dass Sie ja auch im Gemeinderat, jetzt habe ich es richtig gesagt, in Ihrer Eigenschaft als Stadtrat sich hier auch für diese kulturellen Belange einsetzen.
Das ist richtig. Ich bin 27 Jahre zum Beispiel im Münsterkomitee. Also auch das Ulmer Münster gehört auf meine Liste. Auch das Museum. Mein besonderes Hobby gilt dem Stadtarchiv. Da habe ich auch die eine oder andere interessante Sache hingekriegt, was jetzt 500 Jahre alt wurde. Ich habe als Hobby auch die alten Sprachen, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch. Ich war auf der falschen Schule, gebe ich schon zu. Und deswegen ist es automatisch so, dass man dann auch in der Kultur natürlich landet, dann auch fürs Theater mit zuständig ist. Das ist eigentlich das bunte Bild der Kommunalpolitik, wo es dann immer wieder mal der Punkt kommt. Und hier ist natürlich, gerade wieder um den heutigen Tag, das heutige Ereignis zu betonen, da ist es natürlich dann auch sehr schön, wenn dann auch ein Museum heute mal wieder was abkriegt. Denn Kunst und Kultur ist ja das, wo immer zuerst gespart wird.
Ja, leider. Aber noch eine Frage, weil Sie machen mich immer neugieriger. Sie erzählen immer so, da kommt so was, die falsche Schule, ich will jetzt keinen Namen wissen, aber was war falsch an der Schule? Welche Schule hätten Sie sich gewünscht?
Eine Schule, die mehr Rücksicht auf mich genommen hätte. Aber das war Nachkriegsjahre. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Unsere Lehrer kamen von der Gefangenschaft. Da galt noch Bimsen, da lief der Unterricht nicht stressfrei. Zumindest für den Schüler. Da musste man echt ums Überleben kämpfen, durchkommen, kämpfen. Und ich war insofern auf der falschen Schule. Ich habe dann Physik als erstes studiert. Naturwissenschaften war Nebenfach.
Ah, so, jetzt verstehe ich.
Hauptfach war Latein, Griechisch, Altgriechisch.
Mhm. Also wenn Sie Theologe geworden wären, dann wäre es jetzt richtig gewesen.
Ja, aber gut, aber ich gebe zu, auch da ist wieder ein Hobby draus entstanden. Echt? Ja, die Archäologie, die ich auch in Ulm mit überwache, möchte ich sagen, und ein großes Auge drauf werfe, was hier so alles ausgegraben wird in der Historik der Stadt. Wenn da was ist, ganz gewiss, dann bin ich ganz schnell an der Front und verschrecke notfalls mit einem Baustopp. Also mein Ruf ist nicht der beste in Ulm. Ja. Aber das gehört auch dazu. Ich denke, wenn man einfach ein buntes Bild macht, nicht in einer Sache, in einer Ecke hängen bleibt, dann kann man auch immer wieder von allen Seiten, gerade als Stadtrat, die Hand heben oder Ideen entwickeln und dann sicherlich auch mal was erreichen.
Also ich finde es ganz faszinierend, einerseits Arzt, dann Feuerwehr, gut, das hängt dann in dem Fall Feuerwehrarzt mit zusammen, dann aber auch Kunst interessiert, Archäologie so als Hobby im Stadtrat, also ein wahnsinnig buntes Bild und auch das kann ich immer sagen, alle, die den Herrn Dr. Roth nicht kennen, das Alter verraten wir jetzt nicht, aber auf jeden Fall kann ich sagen, er sieht deutlich jünger aus, als er ist.
Vielleicht deswegen.
Ja, eben genau. Ich kann es nämlich so ein Stück weit nachvollziehen. So vielfältige Tätigkeiten, so bunte Dinge, die halten ja jung. Radio 4FM, die Plattform. Unser Thema heute Oldtimer-Museum für Magirus-Fahrzeuge und bei uns zu Gast Herr Dr. Hans-Walter Roth. Vor der Musik haben wir uns so ein bisschen über seinen Werdegang unterhalten als Augenarzt, Oberstarzt, Feuerwehrarzt, seine Affinität zur Feuerwehr, seine Tätigkeit hier als Stadtrat in Ulm. Und jetzt geht es unter anderem auch um dieses Oldtimer-Museum und den Oldtimer-Verein Magirus Iveco Ulm e.V. Und da würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen interessieren, was ist das jetzt für ein Verein, was ist das für ein Museum und wo gibt es das Museum überhaupt? Also irgendwie habe ich, noch nichts davon gehört, obwohl ich hier schon längere Zeit wohne. Aber man kann nicht alles kennen.
Nee, das kann ich Ihnen alles auch bestätigen. Das Museum ist ein sehr rühriger Verein, die schon über 40 Jahre sich zur Aufgabe gemacht haben, Magirus-Fahrzeuge zu sammeln. Alles, was Magirus rausgebracht hat, nicht nur Feuerwehrlaster, selbst die erste Bierkutsche von Ulm mit Motor steht dort. Und dass wir jetzt hier Werbung für die Brauerei machen können. Der erste Omnibus, der von Magirus gebaut wurde. Alle diese Sachen finden sich in diesem Museum und werden dort bewahrt, liebevoll bewahrt. Denn die Mitglieder des Museums, sind so rund 400, sind ehemalige Arbeiter, die ihr Leben lang dort am Band oder im Schweißgerät oder geschraubt, repariert haben, die entworfen haben. Und die haben sich zusammengefunden mit dem Ziel, diese historischen Fahrzeuge einmal zu erhalten, und die Ältesten sind ja gute 100 Jahre alt, und mit sehr viel Liebe und Engagement dieses Fahrzeug in den Originalzustand, fahrtüchtig in den Originalzustand zu bekommen. Und ein Teil davon, jetzt kommen wieder Feuerwehr, sind natürlich die Magirus-Feuerwehrfahrzeuge. Mhm. Magirus ist in Ulm ein Begriff.
Ja.
Das Firmenlogo ist das Ulmer Münster. ist weltweit bekannt.
Genau, und so ein stilisiertes M, dass man auch den Magirus
erkennt. Ja. Und egal, ob es in Singapur brennt oder ein Brandanschlag im Irak, ob in Ägypten ein Erdbeben ist, überall, wo ich auch selber zum Teil in internationalen Einsätzen dabei war, finden Sie die Magirus-Fahrzeuge. Und sie nur abends Tagesschau zu gucken. Irgendwo ist Hochwasser. Und da finden Sie das Ulmer Münster als das Logo. Und vor rund 150 Jahren, 160 Jahren, hat in Ulm hier ein cleverer Kaufmann und Techniker, Magirus, eine Firma gegründet für Feuerwehrausrüstung. Also von der Handlampe bis zum Messinghelm, von der Spitzhacke bis zum Löcheimer. Dann die ersten Pumpen, dann wichtig die ersten Drehleitern, das kannte man nicht, dass man so dreht und die Leiter fährt aus. Mhm. All das war die Leistung von Magirus. Dann kamen die ersten Motoren auf. Magirus war der erste auch weltweit, der dann diese Fahrzeuge motorisierte, die auch die Motorpumpe dann in die Fahrzeuge einbaute. Und das ist ja eine ganze Dynastie geworden. Magirus, die leider nicht mehr in Ulmer oder in deutscher Hand ist, aber immer noch in Ulm ihren großen Sitz hat. Und auf anderem Gebiete, militärisch genauso wie im Bergbau, im Rettungsbereich genauso wie im Personentransport, ihre Fahrzeuge hat. Und eben weltweit bis nach China finden Sie diesen Ulmer Münsterturm verbreitet. Und genau diese ehemaligen Mitarbeiter, meistens im Ruhestand, haben sich zur Aufgabe gemacht, was sie in ihrem Beruf über Jahre, Jahrzehnte gemacht haben, weiterzumachen, diese Fahrzeuge zu erhalten. Ich finde das ganz toll und deswegen auch mein persönliches Engagement. Ich bin in keinem Verein Mitglied, damit ich die Freiheit habe, als Stadtrat auch Entscheidungen zu treffen. Aber ich unterstütze den Verein doch sehr, denn diese Arbeit ist unbezahlbar. Sie ist für die Geschichte dieser Stadt, für die Technik dieser Stadt unersetzbar. Wir haben natürlich auch noch andere Firmen, damit nicht einer sagt, wäre nicht erwähnt worden.
Ja.
Und von Käsebohrer, Evobus und so weiter. Auch die haben zum Teil historische Fahrzeuge.
Ja.
Sodass mein Ziel auf lange Sicht ist, das in ein großes Museum zusammenzuführen.
Also einfach so ein Fahrzeug- oder Technikmuseum für
Sie haben das richtige Wort,
Produkte.
Ja, Arnold, Sie haben genau das richtige Wort jetzt gebracht. Technikmuseum Ulm, so ist unser Arbeitstitel.
Mhm.
Und im Moment hat der Verein von den ehemaligen Magirus-Mitarbeitern das Problem, es sind rund 80 Fahrzeuge, Tagesstand, die man irgendwo hinstellen muss. Man kann ihn ja auf einem Freien stehen lassen, man braucht Hallen. Ich sage immer, Briefmarken sammeln, haben es leichter, passt alles zusammen. Darf zwar auch nicht nass werden, aber wer Feuerwehrfahrzeuge, wer Lastwagen, wer Schlepper, Kranwagen sammelt, Busse sammelt, der braucht Platz. Und um diesen Platz kämpfen wir zurzeit. Der Verein war untergebracht bis vor kurzem in den alten Werkhallen, was sehr praktisch war, auch von der Infrastruktur war alles da, um die Fahrzeuge instand zu halten. Jetzt wurde gekündigt, Iveco, der neue Besitzer, hat halt etwas Probleme mit der Historik. Ist eine amerikanische Hand, die das immer noch nicht kapiert haben, dass Historiker und doch gespeicherte Intelligenz ist, so sage ich immer, dass wir auf die Historik immer wieder zurückgreifen müssen, auch bei Neuentwicklungen. Das Verständnis fehlt halt.
Ja.
Und damit das Geld und der Verein, der mit seinen Spenden sehr viel erreicht, sucht gerade Unterkunft. Unterkunft heißt für rund 3000 Quadratmeter. Wir haben jetzt geschafft, einzelne Zwischenlösungen zu finden, aber da wir in Ulm ja noch andere große Vereine haben, die auch sammeln, erinnern an die reinen Feuerwehrsammler, Hövelzinger Weg, Verein für historische Feuerwehr, der auch sammelt und auch restauriert, das sind vor allem ehemalige Feuerwehrleute, die dort arbeiten. Das ist ein so wertvoller Schatz, der manchmal auch von unserer Stadtverwaltung gar nicht zur Kenntnis kommen wird. Und der muss erhalten werden.
Und das wäre ja vielleicht, also sowieso jetzt ganz naiv gesagt, wenn Sie sagen, da gibt es also so für diese Feuerwehrausrüstung eben auch einen Verein, für dieses Museum das alles so ein bisschen zu bündeln. Das gehört ja irgendwie alles zusammen.
Ja, ist richtig, denn die sind jetzt quer durch die Stadt verteilt. Der Iveco Magirus-Verein, der hat im Moment das Problem, dass er in etwa 6 Hallen sitzt. Natürlich von der Infrastruktur sehr, sehr schwierig. Und einfach dieses komplette Spektrum, das wir bis vor kurzem ja in der Magirusstraße noch hatten, das ist halt jetzt im Augenblick verloren. Und es wird auf lange Sicht nicht anders gehen, dass mit Hilfe der Stadt auch Stuttgart und Berlin sind gefragt, in Ulm einen Ort sucht, schafft, wo das untergebracht werden kann. Ich denke schon einen Schritt weiter. Das muss ja nicht nur Magirus, Feuerwehr, Geesbohrer und, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen. Wir haben so viele Firmen in Ulm, die Technik entwickelt haben. Ging ja los, kann man leicht sagen, als Ulm an die Eisenbahn angeschlossen wurde. Auch da gab es lange Streitigkeiten, ja oder nein, aber als es angeschlossen war, dann kam in Ulm auch die Technik, da waren die Mitarbeiter. Die Bundesfestung war fertig und genau die Bundesfestung, die in diesen Jahren, als in Ulm die Technik dann anfing zu wachsen, das Industriezeitalter kann man ja fast sagen, in diese Gebiete will ich wieder rein. Das heißt, wir haben in Ulm ja wunderschönes Gelände, Stichwort Wilhelmsburg, zum Teil noch militärisch genutzt, zum Teil leerstehend mit über 500 Räumen, sollte jetzt angegangen werden als zentrales Museum, nennen wir es im Arbeitstitel Technikmuseum, sollte jetzt restauriert werden. Wie gesagt, die ersten Gelder sind da. Morgen wird der Gemeinderat den ersten Schritt auch machen. Ich denke, das geht einstimmig durch, sonst appelliere ich gleich an die zuhörenden Stadträte. Wehe, es hebt einer die Hand dagegen. Das erwarte ich nicht. Sondern wir haben hier einen wunderbaren Platz, wo auch kleinere Sammlungen untergebracht werden können. Denken Sie nur, wir hatten eine Hutfabrik mit großem Namen. Wir hatten die Pflugfabrik Eberhard. Auch da wird gesammelt, Evobus sammelt. Wir können also hier sicherlich was hinstellen, was ganz speziell die Ulmer Geschichte betrifft. Und die Wilhelmsburg verkommt, wenn ich da nichts mache.
Ja, klar. Was mir jetzt gerade noch so einfällt, wenn Sie Technik, Ulmer Technik ansprechen, da gibt es ja natürlich noch Telefunken. Also das ist ja auch so in seiner weltweit einzigartige Firma. Und Telefunken hat ja auch das PAL-Farbfernsehsystem entwickelt.
Und die ersten Röhren.
Die Röhrenwerke, Radargeschichten.
Und auch da gibt es Sammler in Ulm. Es sind sehr viele Privatsammler, die gerade auch diese alten Röhren noch haben und ausstellen möchten. Und deswegen habe ich den Gedanken, die Wilhelmsburg jetzt nicht einfach wie ein öffentliches Museum, wie eine Pinakothek einfach hinzustellen, sondern allen interessierten Sammlern, Ulm, auch Neu-Ulm, darf man ja nicht vergessen, das gehört ja auch zu Ulm, die wissen es bloß manchmal nicht. Die Neu-Ulmer vergessen das halt öfters mal, aber wenn es drauf angeht, dann sind sie plötzlich doch da. Auch die Neu-Ulmer haben Privatsammler, die erinnern nur mal zum Beispiel an die Ofenfabriken, die sie hatten. Die würden gerne ausstellen. Wir haben einen sehr engagierten Sammler für Notgeld in Ulm, der sogar Bücher herausgebracht hat, eine einzigartige Sammlung hat. Dann, wir haben einen Sammler für Bügeleisen. Ulm, es gibt in Ulm Nähmaschinen, es gab Optik. Ja. Weiß kaum einer. Und für alles gibt es irgendwo auch Sammlerinteressenten. Und das möchte ich in irgendeiner Form koordiniert wissen. Und da bietet sich natürlich eine Wilhelmsburg mit rund 500 Räumen doch an. Ich selber habe übrigens auch eine Sammlung, über die wir gar nicht gesprochen haben, die auch nicht so wichtig ist. Ich sammle alles, was das Auge angeht.
Also Brillen zum Beispiel.
Brillen, Kontaktlinsen, aber auch archäologische Gegenstände mit Auge. Und auch Kunstwerke oder Bilder, wo Auge drauf. Das ist meine Schwäche halt.
Ja.
Hat sich entwickelt. Und die soll auch als erstes in die Wilhelmsburg, diese Sammlung.
Was ist denn da bei Ihrer Sammlung, was ist denn da Ihr Lieblingsstück, soweit man das überhaupt sagen kann?
Das ist ein Fernrohr aus der Zeit von Galilei.
Echt?
Ja. jetzt vor kurzem hier auch mal in der Stadtsparkasse ausgestellt mit anderen Objekten. Das ist deswegen so interessant, denn wenn Sie durch dieses Fernrohr schauen nachts, das funktioniert noch voll, sehen Sie, wie man 1611, wie Galilei mit diesem gleichen technischen Gerät von der gleichen Firma im gleichen Jahr hergestellt, mit zwei ganz einfachen Linsen, den Jupiter erkannt hat. Es war zwar in Ägypten schon bekannt, Babylonier, dass der Jupiter Ohren hat, aber das ist ja nicht, der Saturn hat die Ohren und der Jupiter hat vier Monde, inzwischen sind es ein paar mehr, Fernrohre sind besser geworden, und das können Sie mit diesem Gerät wunderschön sehen. Und deswegen ist es auch das Lieblingsstück, und ich gebe zu, so Dinge kriegt man nicht auf dem Markt. Ich habe es als Kinderfernrohr, als Kinderspielzeug mal für einen Flohmarkt mitgenommen.
Echt?
Ja. Und das ist gerade die Kunst. Ja.
Sowas zu sehen und sowas zu kriegen, das ist ja unbezahlbar.
Für mich ist das gelebte Wissenschaft. Ja,
ja, ja, das ist.
Oder die ersten Mikroskope, ganz frühe Dinge. Ja. Und das sammle ich, und ist ein kleines, also ist vielleicht die einzige Schwäche, die ich habe.
Aber was heißt Schwäche? Das ist doch eher, eine Stärke. Aber auch kleine Anmerkung zu dieser Fernrohrgeschichte, aber da müssen Sie schon aus der Stadt rausfahren. Hier kann man ja nichts mehr sehen.
Ja, aber die die Münsterspitze können Sie auch damit anschauen.
Ja, ja, schon, aber ich meinte jetzt,
wenn Sie den
Jupiter, da müssen Sie irgendwo, wo fahren Sie denn dann hin?
Ja, Oberkirchberg reicht schon.
Das reicht schon.
Also die Jupiter-Monde sehen Sie also hervorragend. Das ist rund 30-fache Vergrößerung. Und das ist für mich eben so toll, mit diesen ganz einfach, das ist ein Pappfernrohr mit zwei Linsen. Das Gleiche sehen Sie ja auch in Florenz, wo Galileis Sammlung ja ist. Für mich ist es so toll, wie man mit ganz einfach primitiven Mitteln, einfach zwei handgeschliffene Linsen mit allen Fehlern der Zeit und einem Papprohr solche Entdeckungen machen konnte. Und dann natürlich die Entdeckung, die Erde ist zufällig nicht der Mittelpunkt. Das war die Sonne. Heute stimmt das zwar auch schon nicht mehr.
Ja gut, das ist immer eine Frage.
Die Fernrohre sind ja auch besser geworden.
Ja, immer eine Frage der Relativität. Einstein lässt grüßen.
Und das ist zum Beispiel meine eigene Sammlung, die da unbedingt rein muss. Und auch als Stiftung schon ihren Platz dort finden wird.
Also ich finde es wahnsinnig spannend, was da alles so geplant ist. Und ja, man kann wirklich nur hoffen und wünschen, dass das möglichst schnell dann über die Bühne geht, weil das ist eine spannende Sache. Aber so persönliche Anmerkung, mein Vater war ja beim Käsebohrer, also unter anderem so mitgeholfen, den S6 zu konstruieren. Ein wunderschönes Fahrzeug, dieser erste Setra, einfach toll, muss man sagen. Und ich habe da mal so ein Erlebnis gehabt, immer mit meinem Vater zum Geburtstag haben so ehemalige Kollegen ihn eingeladen, da waren wir im Kloster Neresheim. Da standen so fette Sportwagen, wissen Sie, so Maserati und so rum. Die Touris haben sich nicht für diese Karren interessiert, die haben den S6 fotografiert. Ja,
hätte ich garantiert auch gemacht. Genau. Das heißt, ich bin auch schon mitgefahren.
Bei uns zu Gast in der Plattform, Herr Dr. Hans-Walter Roth. Und es geht ums Oldtimer-Museum, für Magirus-Fahrzeuge. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen auch über Pläne geredet in Ulm, sowas so mal übergreifendes, sogar so ein Technikmuseum zu machen, das aber auch Sammlern die Gelegenheit bietet, ihre Sachen auszustellen. Also ein sehr interessantes Projekt, das an der Wilhelmsburg angesiedelt werden soll. Aber es gibt auch einen ganz konkreten Anlass, dass der Herr Dr. Roth heute bei uns ist. Und zwar soll ein altes Feuerwehrauto, das LF8, das sollte ausgemustert werden. Ja, was hat es denn damit auf sich und was soll mit diesem Auto geschehen?
Gut, man sollte erstmal den Zuhörern erklären, was LF8 heißt. Ach,
genau. Ja,
das ist eine Feuerwehrbezeichnung jeder Feuerwehr. Man weiß, LF8 heißt Löschgruppenfahrzeug 8. Weil da 9 Mann reingehen.
Deswegen 8.
Der Kommandant zählt halt nicht. Ja, auch mal in der Spitze mit 9 Mann eine Abteilung. Ja. Dann entsprechend ausgerüstet oder eine Löschgruppe. Heute gibt es verschiedene Begriffe, je nachdem, ob 2, 3, 4 zusammenkommen. Und das war ein multivalentes Fahrzeug. Das heißt, es war immer alles drin, was man so brauchte. Die Steckleiter oben auf dem Dach, eine Pumpe, dann oft ein Tank mit rund 1000 Liter Wasser. um im Erstangriff bei solchem Fahrzeugbrand, konnte man ja keine Leitungen auf der Autobahn legen, gleich Wasser dabei zu haben. Und dieses Fahrzeug gibt es nur ein einziges Mal. Es wurde von Magirus gebaut, vor 27 Jahren, als Prototyp. Das letzte, was übrigens noch in Stahl gebaut wird, das war noch deutsche Wertarbeit. Heute ist das viel Kunststoff drin, ohne dass ich damit die Feuerwehrfahrzeuge in Frage stelle. Und dieses Fahrzeug hat natürlich seine Erlebnisse. Und jetzt nach 27 Jahren mit knapp 15.000 Kilometern, also keine Laufleistung, hat Feuerwehrgeschichte geschrieben. War bei allen wichtigen Großbränden der Stadt dabei, denn dieses LF8 vom Typ hier war der Versuch, Feuerwehrfahrzeuge klein zu bauen. Mhm. Früher konnte ein Feuerwehrfahrzeug in Amerika nicht groß genug sein, aber gerade, denkt man an unsere Altstadt, Fischerviertel, wo wir auch schon einige heiße Einsätze auch mit diesem Fahrzeug erlebt haben, brauchen wir kleine, wendige Fahrzeuge. Und es war eine ganze eigene Entwicklungsgruppe bei Magirus, ich sag mal, nicht Mini, ist vielleicht übertrieben, aber kleine, wendige Feuerwehrfahrzeuge zu machen. Keine 30 Meter Leiter, die brauchen wir dort auch nicht, sondern dazu passend die 16 Meter Leiter, die auch in Ulm schon im Museum diesmal bei den Fahrzeugfreunden der Ulmer Feuerwehr steht. Also wir kriegen den Löschzug wieder zusammen. Wenn jetzt das Fahrzeug dazukommt, jetzt bekommt eben die andere Gruppe, die andere Abteilung, kann man sagen, die andere Oldtimer-Club bekommt jetzt dieses Löschfahrzeug heute Abend übergeben. Es war ausgemustert worden, altershalber, auch von Reparaturen her. TÜV läuft ja auch irgendwann ab und ist nicht mehr ersetzbar. Und als ich das hörte, wollte ich wissen, warum Schrottpresse. Da habe ich gar kein Verständnis bei solchen seltenen Fahrzeugen und Prototypen. Und dann kam die Anfrage und dann war eigentlich das andere nur noch eine Formsache für einen Stadtrat. Kurz ein Antrag an den OB und im Gleichgeraden, den gar nicht abzulehnen. Mhm. Und so wird
jetzt so machen wir Politik. Ja,
du kommst ja gut. Das ist, ich denke, das ist mein Recht. Ja,
ja, natürlich, und, klar, deswegen sind Sie
und
ja,
genau, das ist ein bisschen mein Stil. Und heute Abend, wenn hier die Sendung vorbei ist, ist in der Feuerwache die offizielle Übergabe. Das Fahrzeug wird heute an den Oldtimer Club Magirus Iveco Ulm offiziell übergeben. Die werden es restaurieren, reparieren und für die Zukunft erhalten.
Es war also bisher da drüben noch in der
Kaltstraße? Das war noch voll im Einsatz, zuletzt in Ermingen, ursprünglich in der Kaltstraße. Dann war es in Einsingen. Jetzt ist ja oben einiges umgebaut worden. Harthausen, Ermingen haben wir gerade eingeweiht. Mhm. Und den ersten Einsatz mitten im Hochwasser der Feuerwehrhalle selber durchgezogen vor ein paar Tagen. Und dieses Fahrzeug wurde jetzt ausgemustert. Die haben ein neues. Das Fahrzeug ist nicht mehr zu halten. Die Reparaturen und Wiederherstellungskosten kann der Feuerwehr sich nicht leisten. Da ist ein neues, günstiger, auch von der Technik, von der Elektronik her, von der Leistungsfähigkeit. Und jetzt haben wir eben Neues bekommen. Und wohin mit dem Alten, heißt Schrott. Und das ist das, wo ich spätestens voll auf die Bremse trete.
Das wäre doch schade. Das kann ich wohl nachvollziehen.
Wir haben Interessenten.
Manche Sachen schmeißt man nicht weg.
Und wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Gucken Sie mal, wer hat denn noch ein altes Handy vor 30 Jahren, 20 Jahren? Wir haben alles weggeschmissen.
Nein, ich habe so ein Ding.
Sogar
ein Schleppi.
Oh, da gibt es eine Preissteigerung. Passen mal auf. Dann sind wir noch den ersten Computer. Ja? Wo sind die noch? Ja? Und so ist bei Feuerwehrfahrzeugen ist nicht ganz so schnell mit dem Wegschmeißen, aber das ist blitzschnell zerlegt, wird eingeschmolzen. Recycelt, gibt vielleicht dann eines Tages wieder ein Feuerwehrauto draus. Ja. Aber nein, das muss nicht sein.
Nee, manche Dinge
schmeißen. Und wenn ein Verein sagt, das ist es uns wert, auch der Arbeitsaufwand, Technikaufwand, dann ist es auch die Pflicht der Kommunalpolitik hier mitzuhelfen und ohne große Diskussionen, so lief das ja auch dann hier, ein solches Fahrzeug zu übergeben. Und man weiß, es ist in besten Händen.
Mir fällt jetzt gerade noch so eine Frage zwischendurch ein. Die Feuerwache, die war ja mal hinter Münster.
Die war in der Kramgasse, ja, im Schuhhaus. Das war nach dem Krieg, da passten genau drei Fahrzeuge rein. So fing das in Ulm an. In die Wieblinger waren zum Beispiel in einer Scheune. Das waren Aushilfsgebäude, auch nach dem Krieg. Früher war alles zentral. Heute macht man nach amerikanischem Muster eine Zentrale, die inzwischen in der Kaltstraße ist. Und die äußeren ringförmigen Feuerwehren um Ulm rum, Abteilung 3 Wieblingen, Abteilung 2 Söflingen, haben alle inzwischen ihre Häuser bekommen oder eben jetzt vor ein paar Tagen Ermingen, mit dem Ziel dann sternförmig einzugreifen. Die heutige Verkehrslage erlaubt nicht mehr ein Rettungsdienst, das heißt Feuerwehr, gilt genauso auch für Krankenwagenseite, an einer Stelle zu konzentrieren.
Ja, wenn da irgendwo eine Stelle, dann da ist es zu.
Bei,
ja,
Hochwasser ist Wieblingen von Deutschland abgeschnitten. Ja?
Ja,
und umgekehrt.
Ja.
Oder wir haben ja auch schon Schneekatastrophen gehabt. Da erinnere ich mich, dass dann die peripheren Feuerwehren versuchten, nach Ulm reinzukommen. Denn die Ulmer kamen gar nicht raus. Mhm. Und deswegen ist es richtig. Und wir haben natürlich eine tolle, leistungsfähige Feuerwache in der Karlstraße. Stolz drauf, wir haben auch jetzt den Beschluss, die Leitstelle, die immer wieder mal ein Schwachpunkt ist, gerade bei Hochwasser, wird jetzt neu ausgebaut, erweitert, modernste Technik. Und wir haben einen sehr rührigen Feuerwehrkommandanten, auch das ist wichtig, der hinter der Sache steht. Und auch einen Stadtrat, der weiß, Feuerwehr ist unersetzbar und ist kein Politikum, das ist eine Notwendigkeit.
Jetzt steht hier ich habe ja mal so einen schlauen Spickzettel, da steht jetzt hier, das Fahrzeug wurde zusammen mit einer DL-16 eingesetzt. Lassen Sie mich raten, da passen 17 Leute rein.
Sie können bei uns anfangen. Warum eigentlich nicht? Wir sind dankbar um jeden, der in der Feuerwehr sich engagiert. Und DL-16 ist jetzt wieder ein anderer Begriff, das ist halt die Sprache der Feuerwehr. Aber wenn ich jetzt hier sage, eine 16 Meter lange Drehleiter,
deswegen.
Dann ist das zu lang im Einsatz. Das heißt,
Das heißt
DL-16, fordert DL-16 an. Bonk, da weiß jeder, was das ist.
Ach so, das
oder heißt, das LF8, das Fahrzeug.
Wir ach so, das brauchen DL, LF8. Also das ist das DL, da habe ich schon dran gedacht, das ist Drehleiter, aber
und die
sehen Sie, wenn ich genau aufgepasst hätte, Sie haben nämlich vorher von der 16 Meter lang genau, geredet.
Die gehört dazu, das ist, ja, das ist der Zwilling deswegen, dazu.
Ich habe jetzt gedacht, das ist noch ein Fahrzeug.
Denn eine Feuerwehr, wenn jetzt ein Einsatz käme, Feuerwehr rückt aus, nicht mit einem Einzelfahrzeug, ja, das sei denn, das ist klar, worum es geht, aber in der Regel rücken wir aus mit einem Löschzug, das heißt Kommandofahrzeug. Wir brauchen ein Fahrzeug wie die LF, Löschgruppenfahrzeuge mit entsprechenden Mann drin, Leuten drin, vom Artenschutz bis eben auch schon Wasser mitgeführt. Dann brauchen wir, solange nicht klar ist, in welchem Stock es brennt, brauchen wir immer die Drehleiter, geht immer mit raus. Bei unklaren Angaben und oft ist ja in der Verwirrung des Einsatzes die Angabe, was jetzt brennt, was los ist, nicht immer klar. Ist es ein Kraftfahrzeugsache, also ein Unfall zum Beispiel, dann geht automatisch das Fahrzeug, Technikfahrzeug mit Spreizer, der Rüstwagen heißt das bei uns. Und beim Roten Kreuz ist es der NAW, der Notarztwagen, wird auch nicht ausgesprochen, oder der RTW-Rettungswagen. Wir arbeiten mit diesen Kürzeln, denn wir haben ja nicht viel Zeit in der Regel für Diskussionen, was ich brauche. Und das war jetzt einfach der, kann man sagen, der Löschzug. Ich sage mal liebevoll, Mini-Löschzug Ulm-Altstadt. Wenn da irgendwas war, gingen die als erstes raus, bevor weitere Fahrzeuge rausgesetzt werden. Die sind ja auch weiterentwickelt, die gibt es ja auch weiterhin. Natürlich mit weitaus modernerer Form, als das in Dienst gestellt wurde, war zum Beispiel die ganze Artenschutztechnik, auch die persönliche Technik der Feuerwehrleute, noch nicht so weit wie heute. Zur Zeit von Magios hatte man den Messinghelm, und eine Axt, das war schon fast alles, und ein Löchteimer, der meist dann für andere Zwecke zu Hause missbraucht war, nicht auffindbar wurde. Auch das gehört in die Feuerwehrgeschichte dieser Stadt.
Ja, irgendwelche dicken Mäntel noch so.
Genau,
so
schwere,
schwere Sachen.
Und dann damit haben die ganzen Bombennächte durchgestanden. Und insofern hat auch dieses Fahrzeug eine Geschichte. Und ich finde, wenn man das Fahrtenbuch anschaut, ist das Stadtgeschichte. Alle Großbrände, was dabei, alle technische Hilfeleistung in der Stadt, vom harmlosen Meldealarm einer Tiefgarage bis zum Klinikgroßbrand, wo wir 200 Leute, 200 Intensivpatienten über eine Nacht rausholen mussten aus einem brennenden Gebäude. Lange her, aber das war vor rund, kann ich hochrechnen, 25 Jahre, 30 Jahre, das war am Safranberg, die Intensivstation durch eine Brandstiftung. Unten drunter das Labor wurde angesteckt und oben drüber musste die Feuerwehr unter Lebensgefahr die rausholen, rausfliegen. Auch für mich, mein Jahrhundertbrand nennt man das bei der Feuerwehr. Und auch war das Fahrzeug dabei. Das heißt, das ist echte Geschichte.
Haben Sie das Buch? Dieses Fahrtenbuch?
Oder nein, das wird mit übergeben.
Ach, das wird mit frei, aber Sie kennen den Inhalt.
Ich habe mir das mal kurz mich sachkundig gemacht, wie das so schön heißt. Denn das ist dann spätestens, muss es sonst ins Stadtarchiv, die sich auch sehr für die Feuerwehrgeschichten natürlich interessieren und auch die ganzen Geschichten kennen, auch das Bildmaterial. Wir haben ein sehr leistungsfähiges Stadtarchiv. Das gehört auch mit in dieses Technikmuseum mit rein.
Da ist so viel passiert. Aber was war denn sonst noch das hört sich jetzt so, ich finde immer nicht die richtigen Worte, ein eindrucksvoller Brand, eindrucksvoll ist jetzt nicht, oder schlimmer Brand.
Jeder Einsatz hat seine Eigenarten, seine eigene Geschichte, seinen eigenen Verlauf. Das ist von 16 Toten auf der Autobahn. Das war mein persönlicher, ich sag mal, liebevoller Rekord.
Oder Tiefpunkt.
Da fahren sie schon mit sehr viel Depression nach Hause. Oder die 5 Toten in Dornstadt, 5 Jugendliche aus der Disco, 5 Tote an einem Neujahrsmorgen in Dornstadt. Das sind so Dinge, die, vor allem wenn man selber Kinder hat, natürlich in Erinnerung bleiben. Hochwasser, ein trunkenes Kind unter Eis, das wir mühsam rausgekriegt haben, es gelang es zu retten. Genauso oft müssen wir dann aber auch Tote bergen. Feuerwehr ist kein Zuckerschlecken. Feuerwehr ist ein harter Job. Aber ich muss sagen, wir haben hier in Ulm ein wirklich leistungsfähiges Team, gerade jetzt auch beim Hochwasser, wo ja alles auf dem Bein war, fast jedermann, über 600 Freiwillige, war alles draußen. Dafür kommt dann die hohen Leistungen.
Pfingsthochwasser 99.
Auch das war interessant, weil das auch ungeplant war. Es gab keine Warnungen, inzwischen ist das besser geworden. Weiß noch, ich selber bin auch drauf reingefallen, weil es keine Warnungen gab. Sonst kommt auch Vorwarnung. Ja. Jetzt kommt täglich Vorwarnung. Damals, und warum kam keine Vorwarnung? Weil die Warnstelle in Kempten selber unter Wasser war. Das hat nur keiner gemerkt. Da kam halt nichts durch. Und seitdem haben wir den Hochwasserschutz in Ulm, auch das ist wieder Kommunalpolitik, wesentlich verstärkt. Aber so Ereignisse wie jetzt in Einsingen vor 10 Tagen, Ermingen, im Neubau neben der Feuerwehrhalle schwamm alles, Turnhalle fast ertrunken im Wasser, im Schlamm. Das ist nicht zu verhindern. Aber dann ist halt wichtig, dass Sie wissen, die 112, die Nummer darf man ja auch mal sagen, ist keine Schleichwerbung, die 112 ist halt da. Sie ist ja auch die Notrufnummer heute über alles, auch wenn Sie einen Herzstillstand haben, unklaren medizinischen Notfall. Verkehrsunfall, die 112 ist echt ein Mädchen für alles. Und die wird jetzt aufgewertet. Die Feuerwehrstrukturkommission hat beschlossen, die Gemeinde hat zugestimmt, dass sie jetzt die modernste Elektronik bekommen. Denn Zeit ist hier entscheidend.
Sie haben jetzt gerade so erwähnt, dass es so schlimme Situationen gab. Aber ich denke, unterm Strich ist es doch eine sehr befriedigende Sache. Denn ich sage jetzt mal so einfach so eine Zahl. In 98% der Fällen können Sie helfen. Machen Sie was für die Stadt, machen Sie was für die Bürgerinnen und Bürger.
Ja, ist richtig. Aber Statistiken sind gefährlich. Es ist immer Brot und Butter.
Ich meine jetzt nur mal so, aber rein
gefühlsmäßig. Das gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn man nach Hause kommt und sagt, wir haben was gerettet, das war das Vieh gerettet, weil man Menschen gerettet. Wir haben jemanden lebend rausgeholt oder ich, wenn ich meist unvorbereitet irgendwo hinkomme, bis ins Rathaus, plötzlich eine Reanimation vor mir habe. Und es geht gut, weil eben auch die 112 gut funktioniert im Rettungswesen. Der Hubschrauber, den ich vor ein paar Tagen draußen gebraucht habe, innerhalb von 6 Minuten da war. Dann weiß ich, hier in Ulm machen die Rettungsdienste großartige Leistungen. Das, glaube, das darf man durchaus auch mal hier in so einer Sendung sagen.
Herr Dr. Roth, wann gehen die Zeremonie heute Abend los?
18.30 Uhr, Hauptfeuerwache in der Keplerstraße. Und ich hoffe, es geht schnell. Der Tag ist noch nicht vorüber. Morgen ist Gemeinderat. Auch da sind einige Vorbereitungen zu treffen noch. Ein Stadtrat ist eigentlich immer rund im Dienst. Genau wie eben einer, wie Sie, der für den Rundfunk arbeitet.
Gibt's auch keinen
Tod. Das ist ja nur ehrenamtlich.
Aber mal ganz kurz noch zum Abschluss. Leute, die mich öfters hören, wissen, was jetzt kommt. Nämlich die übliche Frage, was ich vergessen habe zu fragen, beziehungsweise was Ihnen noch wichtig ist, was Sie noch loswerden wollen, was ja, vielleicht die Leute draußen noch wissen sollten.
Gut, vergessen haben Sie gar nicht. Das spricht ja für Sie, Herr Arnold. Das kann man ja auch mal sagen. Es sind ja immer sehr erfrischende Gespräche, die ich auch liebe und auch Ihre Sendungen liebe. Ohne dass es werbenden Charakter jetzt bitte hat. Aber mir geht es darum, vielleicht noch ein paar Worte zum Ehrenamt zu sagen. Gerade Ehrenamt ist ja auch hier wieder, wie in diesem Verein, gefragt und in anderen Vereinen, die sich mit Oldtimer, mit der alten Geschichte der Stadt Ulm beschäftigen. Egal, fangen wir ruhig mit der Archäologie an, bis in die Neuzeit hinein. Dieses Ehrenamt ist gefragt und ist das Einzige, was letztlich auch unser ganzes staatliches System stützt und hält. Und gerade jetzt in diesen Tagen ist das Ehrenamt eben ganz stark gefordert. Einmal von der Umwelt her, klimatisch, laufend Feuerwehreinsätze mit Hochwasser, die auf den ersten Blick nicht so dramatisch sind, aber durchaus auch mal dramatisch werden können. Wir brauchen im Ehrenamt die Flüchtlingsbetreuung. Auch das ist eine Sache, wo ich mich sehr engagiere. Da ist auch jeder im Moment gebraucht. Dann brauchen wir immer wieder Menschen, auch die zum Beispiel in den Schulen ehrenamtlich sind. Also ich rufe hier mal so ein bisschen, weil Sie fragen, was haben wir vergessen? Wir haben nichts vergessen, aber wir könnten hier durchaus sagen, Ehrenamt ist in Ulm ein ganz wesentlicher Bestandteil der Stadt, der Stadtgeschichte, auch der Stadtpolitik. Und wenn man hier ein bisschen eben auch Werbung mal für die Feuerwehr macht, Jungs, kommt, es ist ein toller Job. Ist Knochenarbeit. Mhm. Man kommt nicht mit sauberen Fingern nach Hause, aber man kommt immer mit dem Gefühl, ich habe was Gutes getan. Und den Eltern sage ich, eure Kinder sind aufgeräumt. Wenn man also eben hier bei dem Feuerwehr bleibt. Und genauso ist es wichtig, dass man sich im Museum hier in Ulm engagiert. Ein wunderschönes Museum, was auch unsere Hilfe braucht. Wir haben das Ulmer Münster. Auch hier ist das Ehrenamt gebracht. Dann gehen wir weiter ins Theater rüber. Alle diese Dinge sind ein Teil der Kommunalpolitik und was wir jetzt heute gemacht haben, eben mit diesem einen Fahrzeug, ist ein kleiner Mosaikstein, aber über die Jahre hinaus gibt es doch irgendein interessantes Bild. Und insofern ist es ja auch schön, dass Ihr Sender sich solchen Themen immer wieder mal widmet.
Genau, und überwiegend machen wir ja auch, für die, die es immer noch nicht wissen, das auch ehrenamtlich, überwiegend.
Ich weiß das.
Ja, Sie waren ja schon öfters. Genau. Okay, also, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war eine sehr spannende Sendung und für mich ist es immer so, wenn ich dann nach der Sendung das Gefühl habe, ich habe was gelernt, dann war es eine gute Sendung und ich habe wieder das Gefühl, dass ich was gelernt habe. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Auch ich darf mich bedanken und vor allem, dass Sie bis jetzt noch zugehört haben.
Immer.
Ja, zu Hause hört man nicht immer bei mir so lange zu, aber es spricht für Sie und auch Dankeschön und auch Dank an alle Ehrenamtlichen.
Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Bei uns zu Gast war Herr Dr. Hans-Walter Roth und unser Thema heute war das Oldtimer-Museum für Magirus-Fahrzeuge. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.